Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Beyond Sports. Hier sind wieder eure Hosts Dani und Olli und in dieser Folge betrachten wir die olympische Radsportdisziplin BMX Race. Mit Vollspeed zum Erfolg könnte man BMX Racing betiteln, denn es kommt vor allem auf Geschwindigkeit, Mut und Durchsetzungsvermögen an. Mit maximal 8 Fahrern starten die Sprintrennen auf einer Strecke voller Hindernisse, Steilkurven und Sprünge. Der Start von einer 8 Meter hohen Rampe aus, Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h und die strategische Bewältigung der Hindernisse machen das Rennen zu einem Nervenkitzel für Fahrer und Zuschauer gleichermaßen. Mit Philipp Schaub konnten wir einen Gast bei uns im Studio begrüßen, der BMX wahrscheinlich im Blut hat. Philipp wurde schon deutscher Meister im BMX-Race und Vize-Weltmeister im Pumptrack. Was der Unterschied zwischen diesen beiden Disziplinen ist, was BMX eigentlich bedeutet und ob der Traum von den Olympischen Spielen nach einer Bandscheiben-OP noch möglich ist, darüber haben wir mit ihm im Interview gesprochen. Bleibt am besten dran und genießt das Gespräch mit Philipp. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
Servus Philipp, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Servus, freue mich da zu sein.
Vor dir liegt das Fragensäckchen und da darfst du jetzt einmal reingreifen und eine Frage rausholen und die dann beantworten.
Wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen?
Ui.
Okay, welche Sportart bin ich da festgelegt?
Darfst du dir aussuchen.
Ich glaube, ich würde irgendwas mit Devils nehmen. Ich finde, es klingt immer so energetisch. Ja. So, ich glaube, es gibt irgendwo einen Verein, der heißt so Red Devils oder sowas. Ja. Habe ich irgendwo schon mal gelesen. Und ich finde, es hat immer irgendwie sowas richtig, sowas Aggressives, sowas Energetisches. Ja. So, das finde ich gut.
Ist das Man U oder Arsenal?
Manchester,
Man U,
die Red Devils, ja.
Ja. Sind
Red
dann, Devils, ja.
Sind es dann die Schaub Devils?
Die Schaub Devils. Nee, also da müssen wir noch einen besseren Namen finden als meinen Nachnamen, aber da lässt sich bestimmt was finden.
Ja. Ja, Philipp, zum Start. James Bond trägt die 007 und du die 997. Welche Bedeutung steckt denn hinter deiner Nummer, mit der du immer an den Start gehst?
Tatsächlich hat die zwei Bedeutungen. Die eine ist, dass es mein Geburtsjahr ist. Es fehlt einfach nur die 1 davor, also 1997. Mhm. Und der andere Grund ist, dass diese Nummer tatsächlich mal ein anderer deutscher Fahrer hatte, mit dem ich auch immer total gut konnte. Also jemand, zu dem ich auch aufgeschaut habe. Seine Besonderheit war, dass er total kraftvoll war und wenn er aus dem Start rausgefahren ist, war einfach unheimlich schnell, weil er so stark treten konnte. Ja, ich habe irgendwie auch relativ schnell dann so als 16-, 17-Jähriger auch gute Kraftwerte entwickelt. Habe mich dann quasi so wie so ein bisschen als seinen Nachfolger gesehen und wollte dann einfach auch die Nummer so für ihn weiterführen, weil er dann aufgehört hatte und dann habe ich die Nummer 997 dann gewählt.
Cool. Ah, das freut mich gerade, dass wir diese Frage beantworten konnten, weil ich habe ein bisschen recherchiert. Wir konnten nicht herausfinden, warum du mit der 997 fährst. Jetzt wissen wir es. Richtig cool. Spannend. Bleiben wir beim Thema James Bond. Wenn du dich auf eine Gemeinsamkeit zwischen dir und James Bond festlegen müsstest, welche wäre das?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben erst ein oder zwei James-Bond-Filme gesehen habe. Ich weiß, dass er Action liebt und dass er mutig ist. Ich würde sagen, dieser Drang nach Action oder diese Suche nach Action, ich würde sagen, das verbindet uns beide und dass wir sportlich sind.
Ja, ja, cool. Da stimme ich auf jeden Fall zu. James Bond ist ja auch bekannt für seinen smarten und eleganten Fashion-Stil. Wie würdest du deinen Fashion-Style beschreiben?
Das ist eine tricky Frage. Ich würde sagen, normal. Also ich habe jetzt...
Basic.
Ja, basic. Also ich habe jetzt keinen besonderen Klamottenstil, also im Sinne von, dass ich zum Beispiel total so lässige Sachen trage oder immer total schick, ist irgendwie einfach so... Basic, ich komme mal mit einem Pulli oder heute mal mit so einer Jeansjacke. So einfach normal, so basic. Basic schick, so könnte man sagen.
Okay, aber du trägst gerne Cappies?
Ja, genau. Ich hab wunderschöne Geheimratsecken, die muss ich verstecken.
Hast du da mehrere zu Hause von den Cappies?
Ja, 8 oder 9 Stück oder so.
Ähnlich bei mir tatsächlich.
Fast wie bei dir, ja. Wollte ich gerade auch sagen, ja.
Aber bei dir ist es nicht so schlimm, finde ich, ehrlich gesagt.
Nee, aber ich trage trotzdem gerne Cappies.
Ah,
also.
Okay.
Ja, genau.
Ja, lass uns doch mal einen Blick auf deine BMX-Geschichte werfen. Bei dir hat die Passion BMX ja schon mit 5 Jahren angefangen. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war eigentlich einfach eine total witzige oder glückliche Fügung. Als ich 5 Jahre alt war, hatte meine Familie mal eine Radtour gemacht, einfach einen Radausflug für einen Tag. Dann sind wir um uns im Ort, wo ich herkomme, aus Pleidelsheim, sind wir einfach mit dem Rad so irgendwo rumgefahren und so. Und dann sind wir unter anderem nachmittags an dieser BMX-Strecke vorbeigekommen in Ingersheim. Also was mein quasi dann mein erster Club geworden ist. Da lief gerade Training und dann haben wir dort angehalten und zugeschaut und ich fand es total cool und total spannend. Und irgendwie muss ich wohl so fasziniert gewirkt haben, dass meine Mutter dann mich gefragt hat, ob ich irgendwie Lust hätte, jetzt mal mitzufahren. Und ich so, ja, also...
Hat die Mama richtig gemacht,
ne? Ja, quasi. Und dann ist sie zu dem Coaching gegangen, hat gefragt, hey, guck mal, könnte mein Sohn da einfach mitfahren? Klar, der hat kein BMX-Rad dabei, aber könnte einfach mit seinem Straßenrad mitfahren? Der so, ja, klar, gar kein Problem. Und dann ist sie hergekommen, hat gesagt, ja, Philipp, du kannst ein bisschen mitfahren. Und dann bin ich da dann mit meinem Straßenrad dann rumgefahren, hab dann schon versucht, so leicht zu springen. Also quasi ist einfach so mit den Rädern so vom Boden abzuheben, hab dann dabei schon meine Reflektoren, die so in den Rädern normalerweise drin sind, dann rausgebrochen dabei. Ja, und dann sind wir an dem Tag nach Hause gefahren und dann die nächsten Tage war das irgendwie kein Thema mehr und dann so nach 1-2 Wochen oder sowas kam dann meine Mutter zu mir her, hat dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen, also weil wir sowieso auf der Suche nach einem Sport für mich waren und ja, für mich war so, ja, also, ja, gerne, also ich hatte Bock, mir hat das voll Spaß gemacht und ja, seit 2003 bin ich dann quasi an diesem Sport hängen geblieben.
Einfach ein spannendes Thema, Sportlereltern. Ne? Es ist und bleibt ein spannendes Thema, weil oft stecken die Eltern dahinter. Also oft ist irgendein Teil von den Eltern ja irgendwie dafür zuständig, dass man als Kind zu seiner Sportart kommt.
Also tatsächlich war es jetzt in meinem Fall nicht so, dass meine Eltern irgendwie einen Sport gemacht haben, wie zum Beispiel, wenn der Vater irgendwie Basketball spielt ja. Und dann sein Kind in die Halle mitnimmt, dann hängt es da den ganzen Tag rum. So war es bei mir nicht, sondern war meinen Eltern einfach wichtig, mir die Möglichkeit zu geben, Sport zu machen. Das haben sie damit erreicht sozusagen. Also wir waren sowieso auf der Suche und dann kam es eben dazu, dass wir an dieser BMX-Strecke waren und ich dann da dieses Feuer quasi in mir entzünden konnte. Und so hat sich das gefunden.
Aber wie läuft es denn dann so ab als Kind? Also wie bleibst du da dran? Wann merkst du, oh, das macht so viel Spaß? Und irgendwann merkst du ja auch, oh, du wirst besser. Wann merkst du dann, okay, ich will das professionell machen?
Also vom Amateursport bis zum Profihaften ist das natürlich ein langer Weg gewesen. Also am Anfang fährst du einfach mit. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich jetzt nie schlecht war. Also ich war jetzt nicht super erfolgreich, aber so bei meinem ersten Bundesliga-Rennen als weltweiter 7- oder 8-Jähriger bin ich dann Dritter geworden und das war natürlich so, wow, krass, so, das war für mich voll die Riesennummer, so Dritter geworden zu sein. Klar, ich habe ewig gebraucht, bis ich mal ein Bundesliga-Rennen gewonnen habe. Ich glaube, das hat tatsächlich 4 Jahre gedauert, bis es das erste Mal passiert ist. Aber ja, ich war jetzt halt auch an sich dann nie schlecht, also so wirklich schlecht. Deswegen hatte ich dann auch nie so einen Frust, der mich dann irgendwie dazu getrieben hätte, aufzuhören. Wir haben tatsächlich auch mal versucht, andere Sportarten irgendwie so ausfindig zu machen für mich. Ich wollte zum Beispiel mal Fußball spielen, weil meine ganzen Freunde das gemacht hatten. Und dann sind wir da mal einmal zum Training gegangen und haben dem Coach gesagt, hey, guck mal, ich könnte halt 1 oder 2 Mal die Woche dann ins Training kommen. Einmal vielleicht ein kleines bisschen später, weil da noch BMX-Training ist davor oder sowas. Und dann war der so doof und hat dann irgendwie so komisch reagiert gehabt, dass wir dann gegangen sind. Und ich meiner Mama gesagt habe, nee, ich will da nicht hingehen.
Er dachte wahrscheinlich, Fußball ist das Allerheiligste. Ja. Wie kann jemand da BMX noch fahren wollen?
Genau so hat er reagiert. Er so, also zu einem 10-jährigen Kind oder 9-jährig, keine Ahnung, wie alt ich da war, hat dann irgendwie so den Eindruck vermittelt, es gibt nur Fußball. So, ja, du machst nichts anderes sonst. Ja.
Das heißt, du kannst dich dann aber auch noch richtig gut an dein erstes Rennen erinnern.
Ja, geht. Also ich kann mich ans Rennen an sich nicht erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich 2003, also da hatte ich dann auch mein erstes Rennen, so ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte, bin ich Dritter geworden. Und daran kann ich mich noch erinnern, wie ich da auf dem Podest stehe. Da gibt es auch ein Bild davon. Und da war ich stolz wie Bolle. So. Da hatte ich diese Urkunde in der Hand. Ich so, Dritter, wow, richtig cool. Ja.
Da hättest du mit der Urkunde zu deinem Fußballtrainer dann gehen müssen. Gibt es irgendwas, was sich bei dir über all die Jahre an der eigenen Wahrnehmung deiner Sportart verändert hat?
Also für mich war natürlich als Kind der Sport eher, also einfach irgendein Sport. Ich habe mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt was Krasses ist, wie also so eine richtig krasse Sportart, also so die im Mittelpunkt steht wie Fußball oder so. Ich habe es einfach gemacht, es hat mir Spaß gemacht, deswegen habe ich mir da nie großartig Gedanken gemacht. Natürlich war das schon auch so, also je älter ich geworden bin und ich dann auch mit anderen Menschen in Kontakt gekommen bin und ich dann erzählt habe, hey, ich fahre BMX Race, dann so. Früher war das schon so, dass viel mehr Leute nichts mit diesem Begriff anfangen konnten, aber heutzutage, wenn ich erzähle, dass ich BMX Race fahre, ist es schon öfter mal so, dass die Leute sagen, hey, das habe ich schon mal gesehen oder das habe ich schon mal gehört. Nicht jeder kann mit dem Begriff was anfangen, aber tatsächlich hat sich da diese Wahrnehmung verändert, auch dadurch, dass immer mehr Leute auf Pumptracks gehen zum Beispiel. Also diese Radszene ist ja gerade auch zum Beispiel durch Corona viel größer geworden. Und dadurch hat sich schon dieses Image vom Sport oder auch von dieser Außenwahrnehmung hat sich schon verbessert. Auch gerade durch Social Media, weil man da einfach viel machen kann.
Jetzt wissen ja die meisten, wenn man den Begriff BMX hört, dann geht es um Radsport so. Aber was steckt eigentlich genau hinter dem Namen BMX? Also wofür steht die Abkürzung, weißt du das?
BMX steht für Bicycle Motocross. Also Bicycle, Moto und dann Cross ist quasi das X.
Ja.
Also einfach auf Deutsch übersetzt Fahrrad-Motocross.
Ja.
Das ist die Abkürzung dahinter. Und wie ist dazu gekommen? Das war so, dass in den 80er, 90er Jahren ist dieser Sport in den USA entstanden, weil es gab Leute, die wollten Motocross fahren, hatten aber nicht das Geld dazu. Deswegen haben sie dann so BMX-Räder genommen, haben sich dann quasi so Bikes zusammengeschustert mit kleinen Rädern und so weiter, haben sich dann Erdhügel zusammengebaut und sind dann eben ja, über diese Hindernisse drüber gesprungen, haben kleine Rennen veranstaltet und sowas. Und deswegen hat man dann einfach irgendwann gesagt, hey, das ist nicht Motocross, sondern Fahrrad-Motocross, also Bicycle-Motocross, BMX. Und so ist dieser ganze Sport dann entstanden.
Coole Entstehungsgeschichte. Gibt es manchmal Leute, die sich auch noch fragen, was BMX eigentlich bedeutet? Oder ist es mittlerweile so klar?
Nö, also mittlerweile ist eigentlich schon ziemlich klar. Wenn ich sage, ich fahre BMX Race, dann muss ich vielleicht noch den Unterschied erklären zwischen dem Typen, der im Skatepark irgendwelche Tricks macht und der Rennen fährt.
Ja.
Den Unterschied muss ich noch erklären, aber wenn ich den Begriff BMX sage, weiß eigentlich jeder, was gemeint ist.
Okay, BMX Race, deine Paradedisziplin. Beschreib uns nochmal kompakt, wie so ein Rennen von Anfang bis zum Ende abläuft.
Okay, du hast einen 8 Meter hohen Starthügel, also in meinem Fall für die Amateure sind es 5 Meter. Und auf diesem 8 Meter hohen Starthügel hast du einen Startgatter, ähnlich wie beim Skicross. Und an diesem Gatter stehen 8 Leute dran. Dann kommt ein Kommando. Am Ende dieses Kommandos fällt das Gatter. Alle 8 Leute stürzen sich diesen Berg runter. Und dann geht es über 4 Geraden, und die mit 3 Kurven verbunden sind, über eine Strecke, die ungefähr so 400, 450 Meter lang ist. Über Sprünge, wo man springen muss, wo man die Ellenbogen ausfahren muss und gegen die anderen sich durchsetzen muss. Und ganz stark pedalieren muss. Also, weil das Ziel ist es, als Erster im Ziel zu sein. Und das ist die Aufgabe quasi. Und das macht, also das ist mein Sport.
Krass, okay. Das hört sich echt cool an. Aber die Parcours, sind die dann unterschiedlich von Strecke zu Strecke? Oder ist es dann meistens nur Beton? Oder wie sieht es bei euch aus?
Also die Strecken haben quasi so eine Norm. Der Starthügel ist entweder betoniert oder ist aus Holz, je nachdem. Und die Strecke an sich ist in der Regel eigentlich aus, also einfach verdichtetem Schotter. Manchmal ist sie tatsächlich auch betoniert, das gibt es auch,
okay.
Aber in der Regel ist sie eigentlich eher aus Schotter, also einfach mit einer Walze drüber gefahren und dann schön verdichtet. Die Kurven sind in der Regel immer asphaltiert.
Okay, so ein Rennen bei euch, das ist ja nicht mal eine Minute lang, also es geht ja schon ziemlich schnell, das heißt, es kommt ja auch drauf an, in einer kurzen Zeit zu brillieren. Was würdest du sagen, was ist deiner Meinung nach da besonders ausschlaggebend beim BMX Race?
Keine Fehler zu machen.
Okay.
Das ist so das A und O eigentlich. Also wenn man das so runterbrechen kann, würde ich sagen, ist der Start schon ziemlich entscheidend. Also wer einen guten Start hat und sich dann damit vorne im Feld positionieren kann, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass er dann nochmal zurückfällt, außer er macht zu viele Fehler. Wenn du an der Weltspitze mitfahren möchtest, dann ist es unerlässlich, perfekt zu fahren. Also dann dürfen dir keine Fehler passieren, weil Fehler bedeuten dann, dass du zurückfällst oder dass du zum Beispiel eine schlechtere Rundenzeit fährst und unsere Linien, also Gate-Lane-Wahl, also quasi, wo du dich am Gate hinstellen darfst, basiert auf diesen Rundenzeiten. Mhm. Das heißt, wenn du quasi die schnellste Rundenzeit, zum Beispiel im ganz, von allen Viertelfinalfahrern hattest, darfst du im Halbfinale als Erster wählen. Mhm. Wenn du halt Fehler gemacht hast, hast du eine schlechtere Rundenzeit, darfst du später wählen. Und das ist öftermals eigentlich nicht von Vorteil, wenn du später wählen darfst.
Okay, und wenn du jetzt, sag ich mal, die beste Rundenzeit hattest und dann den Startplatz wählen darfst, nimmst du dann praktisch den, damit du dann, wenn die erste Kurve kommt, innen bist?
Also das ist ganz unterschiedlich, wo du dich hinstellst. Das hängt immer damit zusammen, wo du dir quasi die besten Chancen ausrechnest, um weiterzukommen in dem Lauf. Beispielsweise, wenn du jetzt nicht so guter Starter bist, ist es für dich eher von Vorteil, wenn du dich quasi außen hinstellst. Also wenn du zum Beispiel eine Rechtskurve hast, stellst du dich eher nach links, weil die guten Fahrer gehen tendenziell eher nach innen, also die guten Starter, nicht die guten Fahrer, sondern die guten Starter. Wenn du jetzt aber ein starker Starter bist, dann macht es eigentlich immer Sinn, dich auf die Innenseite der Kurve zu stellen. Und so kannst du einfach so ein bisschen spielen mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen.
Okay. Aber kann man sagen, wenn man den Start verkackt, ist das Rennen vorbei?
Nee, absolut nicht.
Nicht?
Also das Rennen geht zwar ungefähr so 35 Sekunden plus minus 5 Sekunden und das ist eine relativ kurze Zeit, aber du hast trotzdem also alle Möglichkeiten, noch nach vorne zu fahren.
Okay.
Hängt halt ganz von deinen fahrerischen Fähigkeiten ab, ob du ein guter BMX-Fahrer bist, also auf der Strecke, oder ob du zum Beispiel nur gut starten kannst. Da hat jeder so seine Stärken und seine Schwächen. Für mich persönlich ist es so, ich bin jetzt so ein mittelmäßiger Starter momentan noch und ich meine, Strecke fahren ist aber ziemlich gut. Also das heißt, wenn ich mal hinten bin, dann ist das Rennen für mich nicht vorbei. Also ich hatte zum Beispiel 2022, das war das beste Beispiel dafür eigentlich, hatte ich ein Weltcup-Wochenende, wo ich habe einfach jeden einzelnen Start in jeder einzelnen Runde verkackt. Mhm. Wirklich. Also ich weiß auch nicht, was in diesem Wochenende los war, aber es lief einfach nicht. Und trotz allem, also ich war in jedem Lauf war ich letzter am Start. Absolut letzter und ich bin an dem Wochenende bin ich bis ins Halbfinale gefahren, bin dann quasi letztendlich Zehnter geworden.
Okay.
Was dann einfach zeigt, dass durch gutes Streckefahren kann man definitiv nach vorne kommen und kann immer weiterkommen, aber man macht es sich einfach einfacher. Wenn man schon nach der ersten Kurve, sag mal Erster, Zweiter oder Dritter ist, dann ist es einfacher, als wenn man aus dem Start rauskommt und Achter ist und weiß, okay, ich muss jetzt schnell fahren.
Schnell fahren? Auf was für Geschwindigkeiten kommt ihr da im Parcours?
Ja, ich würde sagen, so Spitzenwerte liegen so um die 60 km/h.
Boah, stark.
So plus minus 5 km/h ungefähr.
Ja.
Je nach Strecke abhängig.
Stark. Beim Start habe ich ja auch gelesen, dass es so ist, dass es ja so ein Signal gibt, bevor die Rampe praktisch runtergeht. Mhm. Orientierst du dich da an dem Signal oder wartest du, bis die Rampe runtergeht?
Also das ist so, es gibt einen Spruch. Mhm. Und wenn dieser Spruch fertig ist, fällt das Gate innerhalb von 0 bis 3 Sekunden. Das ist zufällig, wann es fällt.
Ach, das ist Zufall.
Genau, dieser Spruch kommt und dann ist dieser Spruch fertig und dann kann er entweder direkt kommen oder vielleicht auch 3 Sekunden dauern, bis der Spruch dann kommt. Mhm. Das ist dann der sogenannte Random Start. Und es gibt dann Leute, die gucken auf die Ampel, weil wir haben noch eine Ampel, wo dann quasi leuchtet, wenn dann das Gate fällt, oder Leute hören auf den Ton. Ich höre tatsächlich auf den Ton. Mhm. Okay. Hat sich für mich einfach herausgestellt, dass sich das am besten, also positiv auswirkt auf meine Startform.
Ah, finde ich voll cool mit dem Random Start. Also ein besonderes Element bei euch.
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Skicrossern auch so ist, aber es macht auf jeden Fall den Wettkampf etwas fairer, weil ansonsten könntest du, also wenn es immer gleich wäre, könntest du zum Beispiel, bevor das Gate fällt, mit dein Rad quasi so extrem weit nach hinten ziehen und dann mit mehr Schwung quasi über das Gate kommen. So war es tatsächlich auch früher.
Ja.
Und das wollte man unterbinden.
Okay.
Weil es macht den Wettkampf einfach unfairer.
Hast du auch schon mal so einen Fail gehabt beim Start, dass du irgendwie so drüber gefallen bist über das Gate oder
ja,
so?
Ja, safe auf jeden Fall. ja. Leider schon zu oft. Aber die beste Geschichte ist eigentlich die unsere Strecke in Stuttgart, die ist ja neben einer viel befahrenen Straße, also die Verbindung zwischen Hallschlag und Stuttgart-Münster, die ist irgendwie unheimlich beliebt. Ich kann es auch nicht erklären.
Okay.
Aber auf jeden Fall, besonders beliebt ist bei Polizisten und bei Krankenwägen. Und deswegen passiert es öfteren mal, dass das Kommando läuft, dann ist das Kommando fertig und man wartet auf das Piepsen. also bis quasi das Ding fällt. Und genau in dem Moment fängt dann plötzlich die Sirene von dem Krankenwagen oder von der Polizei an. Und dann, ja, so ist es schon passiert, dass ich dann auf diese Sirene reagiert habe, anstatt auf das Gate. Und dann hat es mich dann komplett drüber geschlagen.
Aber das sind ja, also bei euch sind ja wahrscheinlich schon noch Fans dabei bei den Rennen, oder?
Ja, aber tatsächlich ist es eigentlich immer so, dass die wirklich ruhig sind.
Okay.
Also die halten ihren Mund einfach.
Ja, müssen sie ja auch, ne? Das ist ja schon wichtig.
Ja, also es ist natürlich schon vorgekommen, dass dann auch in wichtigen Rennen hat dann irgendjemand irgendwie eine Tröte mal gemacht oder hat halt irgendwie reingerufen oder sowas. Aber irgendwie sind da die Fans auch so cool, dass wenn das jemand macht, da wird richtig, richtig doof zusammengeschissen dann.
Ja, krass.
Kriegt dann böse Blicke. So. Also das ist auch ganz witzig.
Stadionverbot, ne?
Ja, also es ist wirklich so eine richtig magische Stimmung, wenn dann dieses Kommando kommt, das ist alles still. Also das ist unglaublich, wenn man mal zum Beispiel bei so größeren Rennen ist, wie zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft jetzt letztes Jahr, wenn dann so 5000 Leute oder sowas da auf dem Platz sind oder auf den Tribünen und dann kommt dieses Kommando und es ist still. Du wirst eine Nadel fallen hören. Mhm. Das ist ein unglaublich krasses Gefühl.
Ja gut, ihr habt ja auch eine gewisse Anspannung da.
Ja, und aber auch, dass die Fans das so mittragen, ist schon cool.
Aber das ist eine coole Connection zwischen Fans und den Startern. Finde ich cool.
Ja, absolut. Und ich finde es wirklich tatsächlich jedes Mal aufs Neue faszinierend, dass die Fans da auch wirklich so verantwortungsvoll sind und da keine Störgeräusche machen.
Mhm. Cool, das heißt, im Endeffekt kann man festhalten, Start ist das Highlight bei euch.
Ja, also Start ist einfach ein wichtiges Element. Ich würde sagen, das macht schon so 50-60% vom Rennen aus. Mhm. Aber auf der Strecke kann schon noch genügend passieren. Mhm. Also deswegen, das Rennen ist nicht mit dem Start gelaufen.
Wenn wir deinen Sport jetzt mal rein vom Wettbewerb her betrachten, wie sieht denn dann so eine ganze Saison bei dir aus?
Also wenn jetzt nicht gerade Olympia ist, sondern so eine ganz normale Saison, dann ist es normalerweise so, dass unsere Saison Ende März ungefähr losgeht, startet meistens mit so 2-3 Europacups, die so im Abstand von 2 Wochen sind. Und dann irgendwann mal im Mai startet dann eigentlich der erste Weltcup und dann irgendwann nochmal der nächste Weltcup und nochmal der nächste Weltcup. Und dann endet das immer im Meisterschaftsmonat im Juli. Da ist dann quasi die deutsche Meisterschaft, dann das Wochenende drauf die Europameisterschaft und dann meistens 2 Wochen später oder 3 Wochen später die Weltmeisterschaft. Und dann haben wir im August eigentlich immer einen ruhigen Monat, da ist eigentlich nichts. Und dann im September und Oktober finden dann immer nochmal ein paar Rennen statt. Also meistens dann nochmal so 2 Weltcup-Runden, also 2 Weltcup-Wochenenden, noch das ein oder andere kleine internationale Rennen. Und dann war es das eigentlich so Anfang, Mitte, Ende Oktober irgendwann mal. Ja, und dann geht die Wintervorbereitung los, wieder bis März.
Aber die offiziellen Rennen sind alle ausschließlich Outdoor, oder? Oder habt ihr auch Indoor-Rennen?
Nee, wir haben eigentlich nur Outdoor-Rennen. Also es gibt zum Beispiel eine Strecke in der Halle in Manchester. Da hat jetzt aber schon seit Jahren kein Weltcup mehr stattgefunden. Was immer ganz cool ist, dass im Dezember, Anfang Dezember findet immer so ein Hallenrennen in Frankreich statt. Da bauen die Strecke auf für das Wochenende und dann reißen sie wieder ab. Ist total cool, aber es ist immer eine mega, mega magische Stimmung in dieser Halle, weil dann ist dann auch irgendwann so Rauch dann, der so über der Strecke schwebt und das hat dann so was ganz Magisches.
Cool. Wie machst du das dann im Winter? Also trainierst du trotzdem Outdoor dann im Winter?
Ja, wir müssen leider auch Outdoor trainieren.
Oh, kalt. Das war schon so ein eisiges Jahr.
Ja. Ja, nee, also wenn wir es uns aussuchen könnten, dann hätten wir natürlich auch gerne eine Halle in Stuttgart oder eine Halle über unserer Strecke, aber das ist halt leider nicht drin. Ja, und das heißt für uns, wir trainieren das ganze Jahr draußen so. Wir können nur nicht draußen trainieren, wenn es geschneit hat, aber dann wird unsere BMX-Einheit einfach ersetzt durch eine Schneeschip-Einheit und dann machen wir es eigentlich so, dass wir immer so eine gewisse Spur dann quasi uns freimachen auf der Strecke und dann können wir wieder fahren.
Ja. Dann könnt ihr um die Kurven driften.
Quasi.
Kennst du das Rennen Mountain of Hell oder so ähnlich, wie das heißt, wo die da in Frankreich diesen ganz steilen Berg runterfahren? Irgendwie hat mich das gerade dran erinnert.
Ja, ich habe es schon ein paar Mal auf Instagram gesehen. Ja. Ich habe mir jedes Mal gedacht, ich muss da mal mitmachen. Unbedingt.
Aber dann mit deinem BMX.
Das steht auf meiner Bucketlist noch drauf.
Geil. Das sieht aber saugeil, aber auch saugefährlich aus irgendwie.
Ja. Also wenn du da mitmachst, größten Respekt. Und vor allem, wenn du auch unten ankommst, größten Respekt. Und dann aber mit dem BMX-Rad.
Ja, ich mal gucken, was sich einrichten lässt. Dann noch ein paar Spikes dran machen und dann let's go.
Wenn wir jetzt den BMX-Sport national und international vergleichen, gibt es da irgendwie große Unterschiede?
Also der BMX-Sport in Deutschland ist eher kleiner gehalten. Also ist eher ein kleinerer Sport. Ich glaube, es sind ungefähr so um die 1000 Lizenznehmer. Also schätzungsweise, ich weiß die Zahl leider gerade nicht genau. Und wenn man das jetzt im Vergleich zu anderen Nationen sieht, das ist eher eine kleinere Nation. Beispielsweise, ich glaube, in Frankreich sind es irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Lizenznehmer oder sowas. Also das ist gleich eine ganz andere Nummer. Und da sind aber auch viel mehr Fahrer. Also es gibt Nationen, die stehen besser da. Es gibt Nationen, die stehen aber auch schlechter da als wir. Also ich finde es schon mal cool, dass BMX Race einfach auch so von der deutschen Sportförderung halt gefördert wird und wahrgenommen wird, auch wenn es ein kleinerer Sportart ist. Und ja, also ich würde sagen, ist eher noch also so mittelmäßig, entwickelt sich aber positiv.
Du hast jetzt schon ein paar Beispiele von besonderen Momenten bei dir genannt, von ein paar Rennen. Gibt es trotzdem noch eins, was dir so richtig denkwürdig in Erinnerung geblieben ist aus deiner Karriere?
ja, es gibt eigentlich mehrere coole Stories, aber ich glaube, eine Sache sticht so besonders hervor. Das war 2019 die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart. Das war die allererste Deutsche Meisterschaft, die in Stuttgart stattgefunden hat. Also auch das erste Rennen auf dieser Strecke. Und wenn ich eine Deutsche Meisterschaft fahre, dann fahre ich die gegen meine Trainingskollegen. Also, weil das sind einfach, also das sind die Besten Deutschlands, also die Leute, die im Bundeskader sind, und mit denen trainiere ich ja tagtäglich. Und das ist dann auch immer was Besonderes, wenn man gegen die Rennen fährt, weil es sind ja eigentlich Trainingskollegen so und eigentlich fährt man gegen die keine Rennen so, weil international ist man dann, ja, hat man eher andere Konkurrenten, weil man ist dann nur so 3, 4, 5 Deutsche oder sowas und der Rest sind halt dann die anderen Nationen. Naja, auf jeden Fall, das war ein total cooler Tag. Eigentlich habe ich mich gar nicht so gut gefühlt, ich hatte schlecht geschlafen und ich hatte auch Rückenschmerzen damals, ich hatte mir irgendwas eingeklemmt. Und dann, long story short, ich bin bis ins Finale gekommen und dann im Finale hatte ich echt einen richtig guten Start erwischt. Hab dann aber meinen ersten Sprung komplett verkackt, so dass ich fast gestürzt wäre und dann das letzte Hindernis auf der ersten Gerade auch nochmal irgendwie einfach nicht gut gefahren. Dann bin ich quasi von dem ersten Platz zurückgefallen auf 4. Und ich hatte eigentlich schon gar keine Lust mehr. dann nach der ersten Kurve.
Vorhin hast du gesagt, das Rennen ist nie vorbei nach der ersten Kurve.
Aber ja. Ich hatte wirklich einen super Start hingelegt. Ich dachte so, ja, geil, ich kann das Ding jetzt für mich da nach Hause fahren. Und dann nach dem ersten Sprung, wo es mich wirklich fast auf die Schnauze gehauen hat, dachte ich mir so, oh nein, okay, jetzt habe ich es versemmelt. Und dann das Hindernis hinten dann nochmal. Und dann war ich so, oh Mann, toll, damit habe ich es jetzt einfach komplett hergegeben. Aber ich dachte mir so, okay, jetzt fahr einfach weiter. Und dann war dann vor mir dann auch noch irgendwie so ein bisschen Gerammel, also quasi zwei Fahrer sind dann noch so aneinander geraten und sowas und dann bin ich von 4 auf 3 und von 3 auf 2 und dann war dann noch ein Gegner dann vor mir und dann habe ich über die letzte Kurve nochmal richtig viel Schwung mitgenommen und dann über die letzte gerade nochmal alles gegeben und konnte ihn dann tatsächlich noch einholen und das war dann der erste deutsche Meistertitel für mich in der Eliteklasse. Und auch gleichzeitig halt der erste deutsche Meister in Stuttgart und das war, während meine ganzen Freunde da waren und also Leute, die mit mir zusammen gewohnt haben aus meiner WG, andere Freunde aus meiner Schule noch damals, ja, einfach alles, also alle wichtigen Leute eigentlich so in meinem Umfeld waren an diesem Renntag da und haben das gesehen, wie ich dann da deutscher Meister geworden bin und das war ein cooles Erlebnis.
Also ein Heimsieg schmeckt halt doppelt schön.
Ja, man kann es nicht leugnen, es ist einfach so.
Ja. Wir würden gerne noch so ein bisschen auf dein Sportgerät eingehen, zu deinem Bike. Was ist jetzt eigentlich so der genaue Unterschied zwischen einem BMX-Rad und einem Mountainbike? Kannst du uns das erklären?
Okay, 2 grundlegende Unterschiede. So, das eine ist, wir haben, 3 sogar. Der eine ist, wir haben keine Federung. Also bei einem normalen Mountainbike hat man ja Federung entweder vorne an der Gabel oder dann auch zum Beispiel noch zusätzlich im Rahmen. Das entfällt bei uns komplett. Wir haben kein Federelement. Dann das nächste ist, dass unsere Räder viel kleiner sind. Beim Mountainbike sind sie normalerweise irgendwas zwischen 26 und 29 Zoll. Irgendwo so in dem Rahmen. Bei uns sind es 20 Zoll, kleinere Räder. Und wir haben keine Schaltung. Also ist bei uns primär, also grundsätzlich nicht verboten, wir könnten mit Schaltung fahren, aber hat sich einfach herausgestellt, dass das eher hinderlich ist, weil diese Schaltvorgänge einfach zu lange dauern. Deswegen haben wir auch nur einen Gang und eben keine Schaltung. Das ist so der grobe Unterschied.
Aber wäre eine Schaltung nicht sogar eher ein Vorteil?
Ja, tatsächlich. Also so rein vom logischen Denken her schon, aber also man muss ja dann schalten. Und während man schaltet, kann man ja also nicht Vollgas geben.
Ja.
Ich meine, das ist wie wenn du auf deinem Mountainbike fährst und dann gibst du zum Beispiel, wenn du einen Hügel hochfährst, gibst du Vollgas und schaltest dann währenddessen. Funktioniert nicht.
Okay.
Oder lässt dann halt einen Schlag.
Und gibt es da irgendwie auch so technische Details oder so Feinheiten an deinem Rad, die man jetzt so als Außenstehender gar nicht erkennt, aber die dann wirklich für die Leistung entscheidend sind?
Ich würde sagen, grundsätzlich ist es so wie bei jedem Profisportgerät, dass es sehr perfektioniert ist. Also im Sinne von, dass geschaut wird, wie das Gewicht ist und dass man gute Komponenten ans Fahrrad hinbaut und sowas. Es soll möglichst steif sein, es soll möglichst leicht sein und gut funktionieren. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen.
Okay.
Also beispielsweise, mein Fahrrad besteht eigentlich größtenteils aus Carbon. Also ich habe einen Carbon-Lenker, ich habe einen Carbon-Rahmen, eine Carbon-Gabel, auch sogar mein Hinterrad ist aus Carbon. Es ist eigentlich nur mein vorderes Laufrad, meine Kurbel und meine Bremse und die Narben und Speichen von den Rädern, die eben nicht aus Carbon sind, aber der Rest schon. Selbst mein Sattel ist aus Carbon.
Wow. Wie viel wiegt dein Bike?
7 Kilo.
Ah, okay.
Sehr leicht.
Krass. 7 Kilo.
Habe ich mir auch schwerer vorgestellt.
Wie würdest du deine Beziehung zu deinem Rad beschreiben? Also bist du auch so ein kleiner Handwerker oder übernimmst du gerade auch so Reparaturen oder Wartung auch selber?
Ich würde sagen, es ist so eine wechselhafte Liebe. Also ja, ich mache alles für mein Rad und ich mache es auch selber.
Cool.
Aber ja, es ist mal mehr, mal weniger beständig. Also es gibt Phasen, da kümmere ich mich nicht so gut um meine große Liebe. aber es gibt auch Phasen, wo ich mich wirklich dann sehr ordentlich drum kümmere. Zum Beispiel jetzt die letzten Wochen hatte ich wenig Zeit wegen Uni-Stress und so weiter.
Ja.
Konnte ich mich leider nicht so gut ums Rad kümmern. Da stand es tatsächlich öfter mal einfach dreckig in der Ecke. Und heute zum Beispiel, heute hatte ich einen freien Vormittag. Da bin ich dann zur Strecke gefahren, habe mein Rad rausgeholt und habe es ordentlich geputzt und alles sauber gemacht und die Lager neu gefettet und sowas. Und jetzt läuft es wieder super.
Schön. Dann lief das Training bestimmt heute gut.
Ja, tatsächlich, lief gut.
Ja. Das Rad hat es direkt gemerkt.
Ja, genau.
Das macht was aus. Ja. Ne?
Macht was aus,
absolut. Aber hast du nur ein Rad oder mehrere?
Ich habe 2.
Okay.
Genau. Drittes ist gerade momentan im Aufbau. Ja, ist einfach super praktisch für Wettkämpfe und aber auch fürs Training. Also ist quasi ein Wettkampfrad. Und dann momentan eben dann noch ein Sparebike, also quasi, wenn irgendwas kaputt gehen sollte oder sowas, könnte ich rein theoretisch einfach auf dieses Bike umswitchen. Bis auf den Lenker momentan fast identisch, aber mit dem dritten Bike, was jetzt quasi kommen soll, wird das einfach eine 1:1 Kopie von meinem aktuellen Wettkampfrad.
Okay. Und jetzt so rein von der Schutzausrüstung, also ihr habt ja auf jeden Fall auch eine Schutzausrüstung am Start. Was betrachtest du da als unerlässlich fürs BMX-Fahren, weil du musst dich ja vor allem auch während dem Training und dem Rennen vor Verletzungen schützen. Ich denke schon, dass da auch manchmal die Ellbogen dann ausgefahren werden. Da geht es ja schon heiß her bei euch.
Für mich sind Ellenbogen und Knieschützer unerlässlich.
Okay.
Also es gibt Fahrer, die fahren tatsächlich ohne. Aber für mich persönlich sind Ellenbogen und Knieschützer einfach komplett essentiell. Also ich brauche die, ohne die fühle ich mich auch unsicher und kann da dann auch nicht alles geben.
Aber ich finde es schon krass, dass es wirklich Fahrer gibt, die dann auch ohne Schutzausrüstung fahren. Also allgemein, dass es überhaupt erlaubt ist, dass es da keine Regularien gibt, die das festlegen, wer was tragen muss.
Der Hintergrund davon ist, dass sie eigentlich an sich ja nicht so viel bringen. Also wovor möchte man sie schützen? Das ist die primäre Frage.
Ja.
Und wenn man jetzt also es ist ja jedem Menschen freigestellt, wie er sein Hautbild haben möchte, ob er da jetzt Narben drauf haben möchte oder nicht. Deswegen kann man den Menschen nicht vorschreiben, ob sie jetzt Schützer tragen sollen oder nicht, weil der Schützer wird dich nicht davor schützen, also vor einem Knochenbruch. Also wenn dein Impact so stark ist, dass du dir irgendwas brichst oder irgendwas reißt, dann wird da eigentlich fast kein Schützer der Welt irgendwas bringen, weil dann einfach die Kraft viel zu stark ist. Du kannst vielleicht mindern, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber wenn du schlimm stürzt, dann passiert doch was und dann ist es egal, ob du Schützer an hast oder nicht. Also ich trage die Schützer primär, weil ich mich dann einfach besser fühle, ich fühle mich sicherer. Ist wahrscheinlich auch einfach mehr Kopfsache, als dass es vielleicht letztendlich wirklich was bringt, aber es ist für mich einfach gut für mein Selbstbewusstsein.
Okay. Und wenn du jetzt aufs Rad steigst, dann ziehst du einen Rennanzug an, deine Schützer, deinen Helm, Handschuhe und das war's, oder?
Genau, könnte man so sagen.
Okay. Jetzt ist es ja so, du bist ja sowohl deutscher Meister im BMX-Race als auch Vizemeister im Pumptrack. Was ist zwischen diesen beiden Disziplinen denn der Unterschied?
Also ganz kurz fürs Protokoll. Momentan bin ich ja Zweiter. Also genau, ich bin letztes Jahr Zweiter geworden. Und beim Pumptrack bin ich mal Vize-Weltmeister geworden, 2021. Das Wort Pumptrack heißt ja Pump.
Ja.
Also einfach, weil du pumpst sozusagen einfach, mit deinen Armen und mit deinen Beinen.
Ja. Und das heißt, du nimmst immer die Geschwindigkeit vom Hügel praktisch mit.
Genau, richtig.
Okay.
Also durch dieses Arbeiten mit Armen und Beinen kannst du quasi Geschwindigkeit generieren. Mhm. Und deswegen heißt es Pumptrack.
Ja. Okay. Wieder also, was gelernt.
Also ich mache 3 Tritte am Anfang, um zu beschleunigen quasi, so dieser erste Initial-Speed. Und dann geht's los. Dann arbeite ich, dann fange ich an, mit meinem Körper richtig zu pushen und da können wir krasse Geschwindigkeiten erreichen. Also ich glaube, wir hatten irgendwann mal so berechnet, ich glaube, bei so einer Pumptrack-Runde hast du so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von irgendwas zwischen 35, also ja, irgendwas um die 35 km/h oder sowas. Mhm. Natürlich hast du irgendwo dein Speed-Limit sozusagen, wo du dich dann dran hältst, aber ja, so könnte man es sagen eigentlich.
Cool.
Halt bloß keine Fehler machen. Der große Unterschied zwischen Pumptrack und BMX Race ist einfach folgender, dass die Strecken unterschiedlich sind. Also primär könnte man eigentlich sagen, dass Pumptrack eigentlich eine kleine BMX-Strecke ist, aber während unsere Strecken ja einen Start und ein Ziel haben, ist es beim Pumptrack ja so, dass es ja ineinander übergeht und du quasi eine unendliche Runde hast. Das ist so der große Unterschied. Und dass die Hindernisse beim Pumptrack einfach kleiner sind.
Mhm. Okay, und wenn du dich jetzt festlegen müsstest, wo du dich wohler fühlst, in welcher Disziplin?
Ja, schon das BMX. Okay, natürlich.
Das heißt, da siehst du mehr deine Stärken.
Jein. Also ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich ein relativ guter Streckenfahrer bin. Deswegen beim Pumptrack, also in den Wettkämpfen dort, da kommt es ja nur darauf an, dass du schnell Fahrrad fährst. Also da ist ja niemand sonst auf der Strecke. Das ist quasi du gegen deine Zeit. Und ich kann da beim Pumptrack fahren voll meine fahrerischen Stärken ausspielen. Deswegen bin ich da auch 2021, habe ich da so gut abgeschnitten bei der Weltmeisterschaft, weil ich konnte einfach nur mein Ding machen. So, da war niemand anders, der mich irgendwie abdrängen wollte oder ich hatte keinen schlechten Start, sondern ich konnte mich einfach nur voll aufs BMX-Fahren konzentrieren und konnte dann deswegen dann auch so gut performen.
Okay, aber man kann im Endeffekt trotzdem sagen, du bist BMX-Racer und Pumptrack-Fahrer.
Ja, genau. Könnte man so sagen, wenn man es so formulieren möchte.
Okay. Ja. Ja, du kommst jetzt auch frisch von einer Verletzungspause zurück und musstest an der Bandscheibe operiert werden.
Richtig.
Wie läuft denn so dein Comeback und wie wohl fühlst du dich jetzt nach der OP?
Ja, also die OP war der absolute Gamechanger. Also ich habe wirklich lange mit diesem Bandscheibenvorfall rumgemacht. Der war jetzt letztes Jahr im März und nach einer ersten Besserungsphase quasi und nach so 3-4 schmerzfreien Wochen in der Mitte vom Jahr letztes Jahr war es dann so, dass es leider wieder schlechter geworden ist. So, dass ich am Ende einfach, ich konnte meinen Sport nicht mehr richtig ausüben. So, das war dann Stand Oktober, Anfang November letzten Jahres und dann bin ich glücklicherweise an die richtigen Ärzte geraten und wir konnten relativ schnell diese OP durchführen, wo dann mein Bandscheibenvorfall operativ entfernt worden ist. Also keine neue Bandscheibe, sondern einfach der Bandscheibenvorfall wurde weggemacht und dann die Bandscheibe verschlossen. Und ja, also das Comeback an sich diese Genesungszeit hat dann tatsächlich länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Allein schon, dass meine Wunde zuging, hat dann 6 Wochen gedauert und hat sich dann alles ein bisschen so in die Länge gezogen, womit ich nicht gerechnet hätte. Aber ja, long story short, auf jeden Fall bin ich jetzt super zufrieden, wie es läuft. Also ich habe quasi wieder einen gesunden Rücken, mir geht's gut. Ich habe keine Schmerzen in meinem Bein oder in meinem Rücken. Also ich fühle mich quasi wieder wie ein Jugendlicher, der noch nicht in den Status reingekommen ist, dass er Rückenschmerzen hat. Und ich bin jetzt seit 4,5 Wochen wieder im Training. Also wieder so im richtigen Training und die Fortschritte, die ich mache, sind super. Also so wie es die letzten 4 Wochen gelaufen ist, soll es einfach am besten die nächsten 4,5 Wochen auch noch weiterlaufen bis zu meinem ersten Wettkampf. Und dann bin ich eigentlich ganz glücklich so.
Das heißt, wie lange musstest du jetzt pausieren insgesamt?
Also mit gar keinen Sport machen. Mhm. Also 6 Wochen lang durfte ich wirklich gar keinen Sport machen. Dann habe ich angefangen mit so leichtem Reha-Sport, mich ein bisschen bewegen, ein bisschen dehnen und so ein bisschen Rolle fahren und sowas. Und seit Ende Januar bin ich voll im Reha-Training gewesen, wo ich dann am Tag so irgendwas zwischen 3 und 4 Stunden trainiert hatte. Und also von Pausen auch unterbrochen. Und ja, momentan bin ich jetzt quasi dann dabei, momentan mache ich so um die 11 Einheiten in der Woche eigentlich. Und das ist jetzt so mein Pensum, was ich gerade fahre.
Wir gehen mal stark davon aus, dass wahrscheinlich auch in der Zeit, wo du da gar keinen Sport machen konntest oder auch nicht BMX fahren konntest, wahrscheinlich stark gemerkt, welche Rolle der BMX auch wirklich in deinem Leben spielt. Also was motiviert dich denn da auch jeden Tag aufs Neue wieder aufs Rad zu steigen und welche Rolle spielt BMX wirklich in deinem Leben?
Mit BMX konnte ich mir tatsächlich was verwirklichen, von dem ich als Kind geträumt habe. Ich habe mir als 14-Jähriger meinen Rücken gebrochen gehabt und da war dann damals so die Frage, hey, wie lassen wir das ausheilen? Machen wir eine konservative Therapie mit Korsett tragen und einfach ein Jahr lang keinen Sport machen oder operieren wir es im versteiften Rücken? Und für mich war dann als 14-Jähriger aber schon klar, hey, ich will meinen Sport auch wieder ausüben können. Und dann habe ich den Ärzten auch direkt gesagt, nee, ich will keine Versteifung in meinem Rücken haben, sondern ich will meinen Sport ausüben können. Wir machen dieses Korsett-Ding, auch wenn es ekelhaft wird, wir machen das. Und ich wollte schon damals zu den Olympischen Spielen und das war dann so ein Feuer, was mich da dann durchgetragen hat, eigentlich durch diese ganze Zeit, auch durch meine Jugend und bis heute eigentlich. BMX ist für mich, ich konnte meine Leidenschaft zum Beruf machen und das ist einfach was total Cooles. Es macht mir mega Freude, mich ins Training zu investieren, so an meine Grenzen zu gehen, mich zu pushen, so zu sehen, hey, wo kann ich meinen Körper hinbringen und welche Grenzen kann ich überwinden? Also BMX ist für mich nicht nur ein Sport, sondern es ist wirklich so ein Lebenscoach, könnte man eigentlich sagen, weil ich dadurch durch diesen Sport in so vielen Bereichen in meinem Leben gewachsen bin und mich immer wieder so an meine Grenzen bringt und mich dann fordert, über diese Grenzen hinauszukommen, dass ich einfach mega, mega dankbar dafür bin, dass ich das so machen kann, wie ich es kann und ja, einfach diesen Traum, den ich als Jugendlicher hatte, dass ich den jetzt so leben darf.
Ja, apropos Traum, das ist ja vielleicht auch noch die Olympiateilnahme in Paris, die ja vielleicht jetzt bald folgt. Was muss denn dafür passieren, dass du nach Paris fährst? Wie optimistisch bist du dafür?
Ja, also für mich war es nach meinem Rückenthema erstmal klar, hey, ich muss mich jetzt um meine Gesundheit kümmern. Das war Prio Nummer 1. Und dann habe ich erstmal das Thema Olympia und auch weitere sportliche Karriere für mich jetzt hinten angestellt, weil es erstmal um Gesundheit ging. Ja, da es mir jetzt gut geht, da mein Rücken hält und so weiter und das Training läuft, kann ich jetzt einfach nur sagen, hey, ich gebe jetzt alles und ich habe jetzt noch 4 Wettkampftage, wo ich quasi erstens für Deutschland und auch für mich so den Olympiaspot sichern kann und bei diesen Wettkämpfen muss ich einfach gut performen. So einfach ist es.
Aber ist es so dein größter Traum, den du jetzt aktuell noch hast?
Ja, also ich habe natürlich in meinem Sport eigentlich noch andere größere Ziele, die ich erreichen möchte, wie zum Beispiel, dass ich mal einen Weltcup gewinnen möchte oder auch mal in der Weltcup-Gesamtserie so einfach gut performen möchte und da dann am Ende auf dem Treppchen stehen möchte in der Gesamtwertung. Aber bei den Olympischen Spielen mit dabei sein, ich glaube, es gibt keinen Sportler, der nicht davon träumt, also wenn er eine olympische Sportart macht.
BMX ist ja auch noch gar nicht so lange ein Teil der Olympischen Spiele.
Seit 2008.
Ja. Sehr gut, da kennt sich jemand aus. Hast du seitdem irgendwie gespürt, dass es einen Impact gibt?
Ja, natürlich. Also es ist ja eine unheimlich große mediale Bühne, die diese Olympischen Spiele bieten. Und allein schon da zu sein, also macht ja für den Sport total viel. Man wird gesehen, die Presse berichtet über einen und dann auch so die öffentliche Wahrnehmung über diesen Sport wird viel besser. Also wenn man jetzt 2010 irgendjemand gefragt hat, was ist BMX Race, dann konnten wahrscheinlich 9 von 10 Leuten nichts damit anfangen. Und heute würde ich sagen, ist dieses Verhältnis schon ganz anders.
wir haben jetzt mit dir heute jemanden zu Gast, der BMX höchstwahrscheinlich komplett im Blut hat. Wie cool ist das, andere immer wieder aufs Neue in die eigene Sportwelt mitzunehmen, um zu zeigen, wie spannend und aufregend dein Sport eigentlich ist, den man ausübt?
Ja, es macht mega Spaß. Also es ist so cool, einfach diesen Sport auch mal nach außen zu tragen und dem Ganzen auch was zurückgeben zu können, was mir auch selber so viel gibt. Und ja, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, es gibt keinen Menschen, also ich kenne zumindest keinen Menschen, der mit BMX in Berührung gekommen ist und der danach sagt, hey, das ist voll die doofe Sportart. Entweder als Zuschauer oder wenn er es selber mal ausprobiert hat. Also jeder Mensch, der auf dem BMX-Rad gestanden ist und mal eine Runde über diese Strecke gefahren ist, hat gesagt, wow, das macht richtig Spaß.
Und schaffst du es auch so einigermaßen im Freundeskreis oder auch sonst, wenn du irgendwo bist, deine Sportart irgendwie zu vermarkten?
Vermarktung ist heutzutage ja das A und O, gerade auch über Social Media und so weiter. Ja, ist meine eigene Vermarktung, diese Sportvermarktung eigentlich unerlässlich.
Oder du gehst halt nochmal in den Tigerentenclub.
Ja, genau.
Wie kamst du denn da dazu?
Es war irgendwie eine ganz glückliche Fügung. Also ich wurde mal angefragt für einen SWR-Dreh von so einer Serie, ich glaube Wir oder irgendwas mit Heimat, ich habe es vergessen. entschuldige an den SWR an dieser Stelle. Ja, und auf jeden Fall irgendwie fanden die dieses Format so ganz cool und auch so das Thema BMX und haben mich dann daraufhin angefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, da in den Tigerentenclub zu kommen. Das war total cool, weil ich habe das ja selber als Kind habe ich Tigerentenclub natürlich geguckt und als ich dann an diesem Tag im Studio drin stand, ich so, wow, ich habe so voll gestaunt, ich habe dann so gesehen, wie alles aussah, und dann diese Rutsche, wo dann immer die Leute dann so reingerutscht sind, konnte ich natürlich mich nicht nehmen lassen, da auch mal runter zu rutschen.
Und du hast ja auch kein Fauxpas auf dem Bike geleistet, oder?
Ja, genau, nee, natürlich hat alles 1A funktioniert. Nur bei so einem Kind hatte ich so ein bisschen Angst, weil die mussten dann so einen Bunnyhop machen und über so eine Stange, also die sollten über eine Stange springen, da ist ein Kind fast gestürzt. Oh, okay. Aber nee, also ich habe alles gut gemacht.
Sehr gut.
Ja, das war schon wirklich ein sehr, sehr cooler Moment da im Tigerentenclub.
Aber könnt ihr euch noch an diesen einen Moment erinnern? Ich glaube, im aktuellen Sportstudio war das.
Sabine Spitz.
Ja. Da ist sie auch mit dem Mountainbike die Treppen runtergefahren.
Der Klassiker.
Ja. Hat sie richtig gelegt.
Ja. Deutschlands beste Mountainbikerin.
Zack, war sie auf dem Boden.
Werde ich nie vergessen.
So geil. Wie wichtig ist es dir so allgemein, dass deine Sportart jetzt entweder durch dich persönlich oder generell auch medial präsent ist?
Für mich selber ist es voll wichtig, dass dieser Sport bekannter wird, einfach in der Öffentlichkeit, weil dadurch, also durch mehr Präsenz in der Außenwelt und durch mehr Bekanntheit, habe ich dann da die Möglichkeit, da einfach eine größere Plattform zu haben, dann auch interessanter zu werden für Sponsoren und so weiter. Deswegen, ja, versuche ich da eigentlich relativ viel zu machen und dann auch immer den Sport einfach interessant nach außen darzustellen, also was er ja auch natürlich ist. Und ja, also versuche mir da einfach Mühe zu geben, diesen Sport nach außen zu tragen.
Und wie ist es so finanziell? Also kannst du vom BMX-Sport leben?
Ja, tatsächlich. Also ist einmal die Deutsche Sporthilfe, so eine Stiftung, die sich um die Finanzierung von deutschen Athleten kümmert. Und also das ist quasi so mein Grundstein sozusagen. Und dann habe ich noch private Sponsoren, die es mir tatsächlich ermöglichen, jetzt von diesem Sport leben zu können.
War das von Anfang an auch so geplant von dir?
Es war ein Traum. Mhm. Aber dass ich tatsächlich so in die Umsetzung komme, das hätte ich mir selber nicht eher erträumen lassen. Also hätte mir so vor 10 Jahren irgendwann mal jemand gesagt, hey Philipp, in 10 Jahren wirst du von deinem Sport leben können, hätte ich gesagt, cool, aber ich glaube es dir nicht. Mhm.
Und wie hast du das geschafft mit den Sponsoren? Also bist du da, also wie kann man sich das vorstellen? Bist du da irgendwie im Umkreis mit deiner eigenen Mappe rumgelaufen und bist zu lokalen Unternehmen hin oder wie lief das ab?
Primär geht es ja erstmal um eine gute Social Media Vermarktung. Also das ist ja heutzutage das A und O, dass man sich über Social Media einfach präsent zeigt, dass man da zeigt, hey, guck mal, ich mache was, ich bin aktiv, die Leute sehen mich, das ist erstmal so die Grundlage. Und daraufhin habe ich tatsächlich dann so Vitamin B spielen lassen, habe dann Leute gefragt, die entweder zum Beispiel tatsächlich eine eigene Firma hatten oder andere gefragt, die in der Firma arbeiten, wo ich dann dachte, hey, vielleicht hättet ihr da Interesse, mich da zu unterstützen. Gerade jetzt auch im Hinblick für Olympia habe ich eben Sponsoren gesucht, also einfach Partner, die mich da auf dieser Reise unterstützen möchten, zu den Olympischen Spielen zu kommen, weil das ist natürlich auch einfach verbunden mit einem finanziellen Aufwand. Und ja, diese Idee oder einfach diese Story fanden einfach viele Unternehmen cool oder halt mal mit Sponsoren, die mich jetzt unterstützen. Und ja, so hat das alles dann seinen Lauf genommen.
Schöne Geschichte irgendwie. Manchmal muss man ja sowohl auf dem Track als auch off-Track für seinen Erfolg kämpfen.
Ja, genau, das trifft es dann eigentlich ziemlich gut. Also ich bin für meine sportliche Leistung auf der Strecke verantwortlich, aber ich bin ja nicht nur Sportler, sondern ich bin auch Mensch, und wenn es dann auch ums Finanzielle geht, muss ich auch dafür sorgen. Also jetzt die letzten Wochen war meine Social-Media-Aktivität nicht so hoch, unibedingt, aber normalerweise in so einer normalen Trainingswoche, wenn ich jetzt von der Uni gerade kein hohes Pensum fahren muss, dann ja, sind es schon mal so irgendwas zwischen 6 bis 10 Stunden, die man da in Social Media investiert, in Videos schneiden oder sich Gedanken machen, hey, was könnte ich hochladen? Mhm. Ja, ist tatsächlich wie so ein Zweitjob.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal so ein bisschen über Stuttgart geredet. Stuttgart ist ja deine Heimat, dein Zuhause. Wie ist die BMX-Szene so in Stuttgart? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben einen relativ großen Freestyle-Bereich in Stuttgart. Also es gibt zum Beispiel den Shop Kunstform, also Kunstform BMX Shop, und da ist eine riesen Freestyle-Szene so in Stuttgart, und das ist zum Beispiel so die eine BMX-Seite, die da relativ groß ist, und leider ist es ja momentan so, dass die Strecke in Stuttgart noch nur für Bundeskadersportler ist und Vereine aus der Region. Ich hoffe, das ändert sich in Zukunft, dass da auch ein eigener Verein steht, wo man dann auch fahren kann. Dann wäre da nämlich auch noch Riesenpotenzial, dass da ja ein großer BMX Race Club in Stuttgart entstehen könnte.
Und was gibt es generell noch so für weitere Locations im Kreis Stuttgart, die du kennst?
Ja, also in der Region Stuttgart gibt es wirklich einige Strecken, zum Beispiel eine in Ingersheim, wo ich selber groß geworden bin, in Konversheim gibt es eine, in Eberding-Nussdorf, in Welzheim zum Beispiel, einfach da, um jetzt mal ein paar genannt zu haben.
Cool, da ist ja echt viel am Start.
Ja, oder in Reutlingen zum Beispiel, ja. Beispielsweise.
Ja, schön, schön. Und jetzt ist es ja so, du trainierst ja auch am Olympiastützpunkt in Stuttgart. Würdest du sagen, dass die Athleten da auch so die perfekten Voraussetzungen finden, um sich dann wirklich auf den Weg zur Olympia-Qualifikation zu machen und das Beste draus oder das Beste rausholen zu können?
Für mich persönlich bin ich super zufrieden. Ich habe alle Möglichkeiten oder alles, was ich brauche, um gute Leistung zu bringen zu können, habe ich am Olympiastützpunkt. Ich habe eine gute Physiotherapie da, gute Trainingswissenschaftler, die mit mir da übers Training schauen. Ja, und auch ansonsten so die Trainingsmöglichkeiten oder auch den Support, den man da noch so bekommt, ist einfach ja spitze. Also ich bin mega zufrieden und bin richtig happy am Olympiastützpunkt in Stuttgart.
Okay, jetzt bist du ja auch nicht nur erfolgreicher BMX-Fahrer, sondern hast auch eine abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker und bist aktuell eingeschriebener Student in Psychologie. Korrekt. Sag mal,
passt gut zusammen, gell?
Ja, ja, das war jetzt auch unsere Frage. Also wie kommt man von Mechatronik zu Psychologie?
Okay, also mein eigentlicher Plan als Jugendlicher war immer, ich möchte Ingenieur bei Daimler werden. Das war ich immer so mein Plan, den ich hatte. Deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht. Also hatte dreierlei Gründe. Also erstens wollte ich das als praktische Grundlage für mein Studium nehmen, weil ich bis zu dem Punkt noch nicht so viel technisches Wissen über, also ja, einfach technische Systeme hatte, wie funktioniert ein Getriebe, Motor und so weiter. Dann war das auch eine super Möglichkeit, einfach was Anständiges zu machen oder quasi, ja, einen guten Ausgleich zu haben, so neben dem Sport, weil ich finde es auch immer voll wichtig, sich kognitiv zu fordern. Ich brauche das einfach. Und das Dritte war, dass es für mich so als Bestätigungsphase dienen sollte. Also wenn ich mehr, also wenn ich in dieser Ausbildung bin und ich merke, hey, das macht mir voll Spaß, da in diesem technischen Bereich zu arbeiten, das ist für mich einfach die Bestätigung und dann ab geht's ins Maschinenbaustudium. Das war so der Plan dahinter. In der Ausbildung habe ich dann so, ja, in der Mitte oder gegen Mitte, Ende habe ich dann so gemerkt, hey, dass mich das nicht so ganz erfüllt. Also ich habe mega viel Spaß an dieser Ausbildung gehabt und ich würde sie auch, wenn ich es nochmal entscheiden müsste, würde ich sie wieder machen, weil sie einfach mir mega viel bringt, so in vielerlei Hinsicht. So. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich meine menschlichen Qualitäten, dass ich sie nicht so einsetze, wie ich es eigentlich könnte. Also ich kann noch mehr als einfach nur irgendwie schrauben. Ich bin auch einfach ein sehr empathischer Mensch und hätte auch irgendwie so das Verlangen danach, eher was Nachhaltigeres zu machen. Und nach langem Überlegen habe ich dann mir selber eingestehen müssen, dass der technische Beruf vielleicht nicht das ist, wo ich mich selber als Mensch dann und als Arbeitnehmer dann irgendwann mal in meinem Leben sehe, sondern dass ich einfach mehr mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Und ja, warum jetzt Psychologie? Ich glaube, ausschlaggebend dafür war einfach meine Mentaltrainerin, mit der ich seit 2018 zusammenarbeite und die mir gezeigt hat, wie unglaublich cool es ist, mit der Psyche so zu arbeiten und was daraus so möglich ist. Also kopfarbeit, da steckt so viel Potenzial drin für jeden einzelnen Menschen. Sie hat mir eigentlich so dann diesen Bereich der Psychologie eröffnet und mir einfach so schmackhaft gemacht, sodass es auch ein riesengroßes persönliches Interesse geworden ist. Und ja, so bin ich dann letztendlich bei Psychologie gelandet.
Aber ist es generell auch ein Muster, dass Sport und Psychologie einfach perfekt zusammenpassen? Weil ihr Sportler, ihr erfahrt ja auch am eigenen Leib, was mentaler Druck ist, was mentaler Druck bedeutet und wie man dann auch damit umgehen muss.
Absolut. Ich finde es immer schwierig zu begreifen, was ein Psychologe macht oder was psychologische Arbeit leisten kann, wenn man es selber nicht erfährt. Ich meine, wenn du im Sport erfolgreich sein möchtest, musst du dich verändern. Also musst du wachsen, musst du über deine mentalen Blockaden gehen oder musst du Wege finden, wie du mentale Probleme lösen kannst. Und da hat mir meine Mentaltrainerin einfach gezeigt, wie mächtig doch mein Kopf eigentlich ist. Also ich hatte zum Beispiel ganz, ganz lange hatte ich eine Startangst, also dass ich nicht Vollgas gegeben hatte am Start, weil ich mich einfach nicht getraut hatte, gegen meine Gegner Vollgas zu geben, weil ich einfach Angst davor hatte, hey, die könnten ja schneller sein oder was passiert, wenn ich, was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Also ich habe mir viel mehr Gedanken darüber gemacht, was sein könnte, anstatt einfach nur mein Ding zu machen. Ja, das war dann zum Beispiel eines so der ersten großen Themen, die wir dann bearbeitet haben und dann noch lösen konnten und wovon ich dann selber für meinen Sport total viel davon profitiert habe.
Gibt es sonst neben dem Sport und Studium ein Hobby, dem du dich gerne in der Freizeit widmest?
Ja, also ich bin sehr ambitionierter Musiker. Also ich spiele unheimlich gern Klavier, also allgemein Musik ist einfach noch eine weitere Leidenschaft, die ich teile. Ich glaube, wenn ich nicht Leistungssportler geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwie Profimusiker geworden oder sowas. Oder einfach Berufsmusiker, weil ja, mir das einfach mega Spaß macht zu musizieren, entweder halt auf der Geige oder als Jugendlicher oder auf dem Klavier oder ich habe auch mal Kirchenorgel gespielt oder sowas. Also ja, wahrscheinlich wäre ich irgendwo da zu finden, wenn ich jetzt nicht Sport machen würde.
Das ist ja irgendwie ein Around-Talent. Hier kann er ein bisschen schrauben durch die Mechatronik, versteht den Menschen durch die Psychologie, kann BMX fahren, kann es gut Klavier spielen, konnte es mal Geige spielen, bist auch Musiker.
Ich esse nur Nutella mit Butter. Das ist natürlich mein einziges Manko.
Ja, das stimmt natürlich. Aber vielleicht, was ist denn so ein anderes geiles schwäbisches Lieblingsgericht von dir? Du kommst ja aus dem Schwabenland, also die schwäbische Küche ist ja auch dir wahrscheinlich noch sehr nah.
Ich würde sagen Zwiebelrostbraten.
Ui,
okay. Also bei mir aus dem Ort, wo ich herkomme, aus Pleidelsheim, da gibt es so ein Restaurant, die Bürgerstuben, und die machen wirklich den besten Zwiebelrostbraten, den ich bislang gegessen habe in meinem Leben.
Macht den Nutella-Fauxpas wieder ein bisschen besser, finde ich, oder?
Ja, Philipp, wir sind am Ende angekommen tatsächlich. Also wir haben viel lernen können von dir. Auch vielleicht auch so eine simple Frage, was BMX eigentlich bedeutet. Also vielen Dank, dass du da warst, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist, dass du uns heute im Studio besucht hast. Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben hier nach 20 Uhr aufgenommen. Also echt cool. Vielen Dank dafür. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir nehmen viel mit, drücken dir natürlich die Daumen, dass du weiterhin verletzungsfrei bleibst, dass du dich vielleicht für Olympia noch qualifizierst. Die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination BMX Race in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist BMX Race. Die Bühne gehört dir.
Ja, Leute, BMX Race ist ein absolut geiler Sport. Also ich kann ihn echt nur mega empfehlen. Einfach diese Mischung aus Adrenalin, diese Mischung aus Spannung, durch die Lüfte zu fliegen mit seinem Fahrrad, ist einfach nur ein unglaublich geiles Gefühl. Man kann es nicht vergleichen mit irgendwas, es ist unbeschreiblich. Setzt euch auf euer Fahrrad, geht Pumptrack fahren oder kommt auf irgendwelche BMX-Strecken. Wenn ihr Lust habt, guckt einfach mal so in der Region, wo die nächsten BMX-Strecken sind. Und ja, schwingt euch einfach aufs Fahrrad. Fahrradfahren ist so cool und es macht so viel Spaß, sei es auf dem Rennrad, sei es auf dem BMX-Rad oder eben im Wald auf dem Mountainbike oder auf dem Pumptrack. Ja, geht raus, setzt euch aufs Zweirad und verbringt eure Zeit, weil es ist einfach so ein cooles Hobby und es macht so, so viel Spaß. Und ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen, Fahrrad zu fahren. Ja, und an der Stelle möchte ich mich erstmal auch noch bei euch bedanken. Danke, dass ihr mich eingeladen habt für den Podcast. War ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und ich möchte auch einfach noch mich bei den Leuten bedanken, die mich unterstützen, die mir das Ganze möglich machen, dass hier was läuft. Also erstmal bei den Leuten, die mich jetzt gesund gemacht haben, dass mein Rücken einfach wieder heile ist und dass da alles läuft. Aber auch bei meinen Sponsoren, also die Sporthilfe und auch Cold Arts, ein Kälte-Klimatechnik-Unternehmen aus Pleidelsheim, die mich da wirklich enorm gut unterstützen. Und auch die Ortema in Markgröningen, die mich mit Schutzausrüstung versorgen, aber auch zum Beispiel jetzt operiert haben an meiner Bandscheibe. Also die haben da echt super nach mir geschaut. Einfach auch danke noch an meine Trainer und meine Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler, die da mit mir den Weg zusammen gehen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber wir machen gute Arbeit und ich bin echt happy darüber. Ja, genau, damit war es das. Danke, dass ich da sein durfte und ja, viel Spaß beim Hören.